Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, lieber Frieda, für diese überaus liebenswürdige Vorstellung. Ich fühle mich natürlich auch durchschaut. Vor allem, was meine, man soll nicht zu ehrlich sein, wenn man so ein Bekenntnis schreibt. Bedanken möchte ich mich auch bei Holger Pils und bei dem ganzen Team des Lyrikkabinetts für das Verständnis meines Wunsches, diese Rede wirklich hier zu halten. Ich hatte einfach keine Lust mehr oder ich konnte mir nicht mehr vorstellen, eine solche Rede in die Kamera des Computers, in die Zoom-Aufnahme hineinzuhalten, ohne dass mir dabei jemand leibhaftig zuhört. Und ich freue mich, dass das möglich geworden ist, auch durch die Gunst der äußeren Umstände, aber auch durch das Engagement des Teams. Die Rede habe ich genannt Sinn und Sinnlichkeit. Lesen, verstehen, schwelgen. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, ein bisschen mehr zum Licht gehen. So. Die Menschen fürchten sich vor dem Gedicht. Es ist richtig, nicht wenige schreiben selber Gedichte. Aber unter jenen, die es nicht tun, ist der Anteil derer, die sich fürchten, groß. Er ist es auch unter Germanistinnen und Germanisten, die sich doch von Berufswegen unerschrocken zeigen sollten. Woher kommt diese Furcht? Ich glaube, sie hat mit der Angst zu tun, bei einer vermeintlichen Aufgabe, die das Gedicht stellt, zu versagen. Viele unterziehen sich der Poesie wie einer Prüfung. Sie unterwerfen sich dem Diktat des Sinns, den es zu entschlüsseln gelte. Das Verstehen wird zur Leserpflicht. Zur hermeneutischen Versagensangst kommt die Angst vor der Gefühlsverwirrung. Gedichte sprechen über die Sinne und sie sprechen die Sinne an. Sie aktualisieren und reflektieren sinnliche Wahrnehmungen, Empfindungen, Gefühle. Wer Gedichte deutet, fürchtet den Aufruhr, fürchtet sein Inneres preiszugeben, etwas sehr Privates zu verraten. Oder er hat Angst davor, auf dem Gang durch das unsichere Terrain des Gedichts eigene Gewissheiten zu erschüttern, Unbekanntes über sich selbst zu erfahren und sich dabei auf die Schliche zu kommen. Nicht nur der Sinn stellt Ansprüche an Leserinnen und Leser, auch die Sinnlichkeit. Ich würde zu diesem Spannungsfeld, diesen Polen poetischer Präsentationen, gern einige Überlegungen anstellen und Beispiele anführen, ohne akademische Vollständigkeit anzustreben. Ich möchte weniger als Literaturwissenschaftlerin sprechen, denn als Liebhaberin von Lyrik, also notgedrungen subjektiv. Warum gefällt mir ein Gedicht? Was gefällt mir an ihm oder weil in Gefallen ein allzu blässliches, ein geschmäcklerisches Vergnügen anklingt? Besser gefragt, was fasziniert mich daran? Was packt mich? Es wird Sie nicht überraschen, dass meine Rede ein Plädoyer für die Furchtlosigkeit, ja für den Wagemut beim Lesen von Poesie ist. Sinnsuche. Ich beginne mit einem Gedicht, das mit Sinnpartikeln und Deutungsfährten durchaus nicht geizt, das aber als Ganzes so manchen Leser ratlos zurücklassen mag. Es stammt von Friederike Mayröcker, die zu dem Zeitpunkt, als ich diese Rede geschrieben habe, noch am Leben war und eigentlich konnte sich niemand vorstellen, dass sie wirklich irgendwann ihr letztes Buch geschrieben haben würde. Habe gerade die Sprache erfunden, rasende Sprache. Bei der Sekunde selbst und muss mich eilen, sputen, ehe die Sonne sich bäumt, aufbäumt, etc. Stehe am Fenster oder zusammengekauert, Bündel im Stubenwinkel, großer Schmetterling, Pelargonienblatt, auf den Steinfliesen im Flur, plattgedrückt wie Vergangenheit. Diesen Satz wünschte ich mir kleinstgedruckt. Hier und da die innersten Pflanzungen, schau, die Orangerie, schreibt Marcel Beyer, riecht nach Kamel oder beweglicher Taufengel. Also Arthos Gesicht, Gedankenleib oder Blut, Arthos Anemonenhand. Das ist ein Liebesbrief. Die Zacken der Berge, die spitzen Augen wie Nadeln meiner Natur aufgepinnt. Ach, Natur, gepinnt auf die eigene Körperhaut. Ach und wehe. Ich schreie, krümme, bringe mich um. Das überflutete Auge, gefiederte Auge, diese Natur oder was? Diese Chiffre Vollmondschein. Du bist ins Zimmer getreten. Ich warte auf deine Stimme. Ich schreibe wahnhafte Briefe, die du niemals bekommst. Ganz dünner, verletzlicher Hautverkehr. Das ist ein Gnadenwetter, der Kuss der Grasmücke in den Gärten. Dies Wort im Draht, in der Kommunion, ich träume von dir und die Ekstase selbst, diese Elster, habe gerade die Sprache erfunden, rasende Sprache. Lassen Sie uns das Gedicht etwas genauer betrachten. Der Titel führt unmittelbar in dessen Kernthematik ein, erläutert die Sprechsituation und nimmt zugleich die Conclusio wörtlich vorweg. Das Gedicht ist ein Gedicht unmittelbar nach der Erfindung der Sprache durch das lyrische Ich. Und die Sprache ist eine rasende. Das Rasen hat hier zunächst deutlich den Aspekt der Geschwindigkeit. Gerade bei der Sekunde hat das Ich die Sprache erfunden. Der Anfangsvers hat etwas Gehetztes, Abgehacktes. Eile ist geboten. Muss mich eilen, sputen, ehe die Sonne sich bäumt, aufbäumt, etc. Was hier droht? Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, mittägliche Sonnenglut, bleibt offen. Nur wenn man eine zeitliche Beziehung zum weiter unten aufgerufenen Vollmondschein herstellt, liegt es nahe, sich auf das letzte Aufbäumen der Sonne festzulegen. Über das Ich, das am Fenster steht oder als Bündel im Stubenwinkel zusammengekauert liegt, wird der Blick auf das Blatt auf den Boden gelenkt. Das, stellt man sich die Blätter der Pelargonie vor, einem großen Schmetterling ähneln mag. Mit der auf Wunsch kleinstgedruckten Partizipgruppe, plattgedrückt wie Vergangenheit, wird das melancholische Moment des zusammengekauerten Menschenbündels aufgenommen und verstärkt. Und zugleich das traditionelle lyrische Symbol des verwelkten Grüns zitiert. Plattgedrückt bedeutet im Hinblick auf die Vergangenheit nicht nur vorbei, sondern vernichtet, annulliert. Der Masseverlust eines welken und plattgedrückten Blattes, der auf den Verlust der Vergangenheit verweist, soll im Schriftbild nachgeahmt werden. Dass die Regieanweisung mit ins Gedicht kommt, unterstreicht ihre Bedeutung. Der typografisch geschrumpfte Satz, tatsächlich ein Satzteil, sticht dem Leser ins Auge, noch ehe er den ersten Vers gelesen hat. Bis hierher, also die ersten 6 Verse hindurch, finden wir nicht bloß einen Bilderkosmos, in dem alles seine organische Präsenz hat, so Wendelin Schmidt-Dengler, sondern durchaus auch jenen sinnvollen Zusammenhang, den viele in Mayröckers Lyrik vermissen. Die folgenden 4 Verse scheinen hingegen eher dazu angetan, eine sinnverfolgende Lektüre zu erschweren. Das sind die innersten Pflanzungen und die Orangerie. Ist sie es, die nach Kamel riecht? Was genau der Schriftstellerkollege Marcel Beyer schreibt, geht aus der Syntax auch nicht eindeutig hervor. ebenso wenig, ob und wie ein beweglicher Taufengel, wie er in protestantischen Barockkirchen verbreitet war. Die Assoziation zu Antonin Artaud, dem Erfinder des Theaters der Grausamkeit, auszulösen vermag, also Artauds Gesicht. Artaud steht mit seiner aggressiven Rehabilitierung des Körpers, seinem Bekenntnis zum Wahnsinn als dem Stachel des bürgerlichen Lebens und seiner metaphysischen und zugleich antireligiösen Praxis des magischen Rituals für eine furchteinflößend extreme Feier des Affekts. Mit einer haargenauen, tobenden Ordnung, dieses Oxymoron klingt wie von Mayröcker, wollte Artaud sein Projekt des autonomen Körpers performativ umsetzen. Der kurze und deshalb deutlich exponierte Vers Artauds Anemonenhand markiert eine Zäsur, die das Gedicht in zwei Hälften zu je 10 und 12 Versen teilt. Das Bild einer weißen Hand oder einer Handvoll weißer Anemonen stellt sich ein, obwohl die Hauptwörter nicht durch einen Bindestrich verbunden sind. Auch die Assoziation mit einem bekannten Porträtfoto des Künstlers, das von seinen weißen, theatralisch erhobenen Händen dominiert wird, ist wohl erlaubt. Das Anemonenbild steht am Ende des ersten Gedichtteils, im farblichen Kontrast zum letzten Wort des vorigen Verses, Blut. Teil 2 des Gedichts beginnt gleichsam mit einem Paukenschlag, mit der durch Rufzeichen betonten Geltungsbestimmung, das ist ein Liebesbrief, emphatisch in Blockbuchstaben gesetzt, wie zu Beginn das altertümliche Sputen und aufbäumt. Damit erhält das Ganze noch einmal eine andere emotionale Qualität bzw. Intensität. Denn das Gedicht ist ein Liebesbrief, der, wie weiter unten offenbar wird, an ein Du gerichtet ist, dessen Anwesenheit sich als Einbildung, dessen Abwesenheit sich als schmerzlich unabänderlich erweist. Vom Ende her ist somit zu verstehen, weshalb auf die Eröffnung des Liebesbriefcharakters unmittelbar ein Naturbild folgt, das dem Ich buchstäblich zu Leibe rückt, in einem qualvollen Übergriff. Die Zacken der Berge, die spitzen Augen wie Nadeln meiner Natur aufgepinnt, ach, Natur gepinnt auf die eigene Körperhaut, ach und wehe. Unter dem Auge des betrachtenden Ich verwandeln sich die Bergzacken ihrerseits in spitze Augen. Sie schauen sozusagen zurück, werden invasiv und verletzend wie Nadeln. Die parallele Setzung von meiner Natur und Natur betont noch den Charakter des Spiegelbildlichen bzw. Gegensätzlichen. Einmal ist die Natur, der Körper des Ich, das Objekt, dann wieder das Subjekt, gepinnt auf die eigene Körperhaut. Der Schmerzenslaut Ach wird noch gesteigert durch Ach und Wehe. Das Ich beschreibt sich als rasend vor Schmerzen. Ich schreie, krümme mich, bringe mich um. An diesem Punkt, augenscheinlich höchster Schmerzintensität, geschieht, gekennzeichnet durch eine neue, von Beistrichen begrenzte Periode, ein Ritardando, ein Innehalten. Das überflutete Auge, gefiederte Auge, diese Natur oder was? Der Natureindruck im buchstäblichen Sinn mittels Nadelspitzen wandelt sich in eine Bilderflut, die zwar Überforderung bedeutet, aber nicht länger Schmerz. Das gefiederte Auge hat sich der Vogelwelt anverwandelt, ist beweglich und leicht geworden. Der Ausruf klingt nach Verblüffung, aber auch Anerkennung. Mit dieser Chiffre Vollmondschein endet der 5. Vers des 2. Hauptteils und zugleich der dritte von vier sinnfälligen Abschnitten. Die Bilderfolge kommt vorläufig zur Ruhe in einem traditionellen lyrischen Topos, der hier nicht naiv verwendet, sondern metaliterarisch als Chiffre eingeführt wird. Chiffre wofür? Das bleibt kryptisch, wiewohl etwas märchenhaft Erwartungsvolles mitschwingt. Der Gedankenstrich am Versende garantiert eine Atempause, erhöht nun wieder die Spannung. Die restlichen sieben Verse, wobei der letzte auch als eigenständiges Resümee des ganzen Gedichts zu lesen wäre, beschreiben als Echo auf den Kurzauftritt des Taufengels eine Epiphanie, die, wie es in ihrer Natur liegt, eine Lehre hinterlässt. Du bist ins Zimmer getreten. Ich warte auf deine Stimme. Ich schreibe wahnhafte Briefe, die du niemals bekommst. So real die Präsenz des Du, dem Ich erscheint, das Du ist offensichtlich nicht wirklich eingetreten. Seine Stimme erklingt nicht. Bedenkt man das Entstehungsjahr des Gedichts 2003 und den Umstand, dass nach Ernst Jandls Tod im Jahr 2000 beinahe alles, was Mayröcker schreibt, explizit oder implizit an den verstorbenen Gefährten gerichtet ist, wahnhafte Briefe, die du niemals bekommst, wird man diese Passage entsprechend deuten dürfen. Aber auch ohne biografische Information ist klar, dass dieses Du, aus welchen Gründen auch immer, für das Ich nicht mehr greifbar, verschwunden ist. Die Wendung ganz dünner, verletzlicher Hautverkehr schließt an das Bild der auf die Haut genadelten, gepinnten Natur an. Nicht die Haut wird hier als dünn und verletzlich bezeichnet, sondern der Hautverkehr. Und wendet es ins Erotische. Der Kuss wird erst im nächsten Vers nachgereicht und der Grasmücke untergeschoben. Das gegenwärtige Sommeridyll betont durch einen Stabreim, Gnadenwetter, Grasmücke, Gärten, ruft dem Ich ein Vergangenes ins Gedächtnis. Die zwei Punkte mögen das andeuten. Dies Wort im Draht, in der Kommunion, lässt zuerst an den heißen Draht, an ein Telefongespräch denken, weshalb es leicht geschehen kann, dass man nicht Kommunion, sondern Kommunikation liest. Der religiöse Hallraum ist aber schon durch den Taufengel und das Gnadenwetter vorbereitet. Das nicht nur Assoziationen zu Gnadenbrot und Begnadigung erlaubt, sondern eben auch zur göttlichen Gnade. Direkt auf Kommunion, die Bezeichnung für einen mystischen Einverleibungs- und Vereinigungsvorgang, folgt ohne trennenden Beistrich: Ich träume von dir und die Ekstase selbst, diese Elster, habe gerade die Sprache erfunden, rasende Sprache. Am Schluss also wird das Rasen, wird die rasende Sprache in die Nähe der Ekstase gerückt, nicht wie am Anfang in die der Eile. Im Kontext einer ekstatischen Gestimmtheit ist hier auch die in Mayröckers Lyrik, etwa in dem Band Das besessene Alter, so dominante Vogelwelt vertreten. Der Kuss der Grasmücke ließe sich als Wohltat für das Ohr, als akustischer Liebesbeweis deuten. Die Grasmücke ist für ihren angeblich an den der Nachtigall heranreichenden Gesang berühmt. Die bekannteste der rund 30 Arten, die Mönchsgrasmücke, zeigt während des Überschlags alle Symptome der Verzückung. Der lyrische Einsatz der Grasmücke an dieser Stelle zitiert eine traditionelle Symbolik, nach der der Vogel mit seinem Lied für den Dichter steht. In Friederike Mayröckers privater Mythologie ist die Naturzutat der Vogelstimme außerdem eine Glücksingredienz. Augenfällig gemacht etwa in dem Titelgedicht des Bandes Winterglück, in dem eine Erlösung, eine Offenbarung durch die Wiederkehr einer einst gehörten Vogelstimme herbeigesehnt wird, die jedoch ausbleibt. Schwerer zu verstehen scheint das Auftreten der Elster am Ende des Gedichts. Gewiss sind in Mayröckers poetischem Kosmos beide, Grasmücke und Elster, wahre und rare Vögel, die, wie Schmidt-Dengler meint, die Sinnlichkeit dieser Sprache garantieren und der Sinnigkeit den Garaus machen. In der Tat ist der Einschub diese Elster nach die Ekstase selbst nicht sinnig. Der sinnliche Beitrag des Rabenvogels kann in puncto Gesang nur ein bescheidener sein. Soll sich diese Elster auf die Ekstase beziehen, dann kommt als Erklärung eigentlich nur die jenem Vogel gemeinhin zugeschriebene Neigung zum Eigentumsdelikt in Frage. Aber was meint das, eine diebische Ekstase? Was stiehlt sie? Vielleicht die Seelenruhe? Oder fremde Worte, Zitate, Kunst? Oder erscheint die Elster hier, wie in der nordischen Mythologie, als Todesbotin? Aufgelöst wird das nicht. Die rasende Sprache, deren Erfindung das Gedicht nachvollzieht und vorführt, stürmt darüber hinweg. Habe gerade die Sprache erfunden, rasende Sprache, ist eine Tour de force, eine Hochschaubahn der Gefühle. Melancholie, Schmerz, Euphorie, Sehnsucht, Trauer und Entrückung, nirgends verweilt das lyrische Ich lange. Die Evidenz der Bilder verscheucht die Frage nach dem Sinn. Die Abfolge scheint, zunächst beim lyrischen Ich, eine emotionale Kettenreaktion auszulösen. Die Quelle all dessen ist das überflutete Auge, das Mayröcker einmal auch das euphorische Auge genannt hat. Dieses nur ist imstande, genau und kritisch zu rezipieren. Autorin und Leser werden dabei eins, Produktion und Rezeption verschwimmen. Und ich schaute einen Augenblick lang aus ihnen heraus, ihr klares, scharfes, gleichzeitig feucht wallendes Auge. Ich konnte plötzlich mit ihrem Auge sehen, so Mayröcker. Man kann dem Diktat des Sinns vermutlich nicht entgehen, aber man kann auf die Ebene der Affekte und in die Sinneswahrnehmungen des Gedichts ausweichen und wiederum auf deren affektive Wirkung setzen. Und man kann, wenn alle Stricke des Sinnkontexts reißen, die Sinnlichkeit der Sprachgestalt selbst in Augenschein nehmen oder zu Gehör bringen. Die Erscheinung, den Klang des Ganzen und des einzelnen Wortes. Bei einem Dichter wie Paul Celan, dessen Spätwerk einen unüberwindlichen Gegensatz zwischen Hermetik und Hermeneutik zu behaupten scheint, bleibt einem oft nichts anderes übrig. Viele seiner Gedichte haben ihren Auftritt in Form eines Rätsels, dessen Lösung der Dichter uns verweigert. Celan selbst verwahrte sich freilich gegen den Vorwurf der Unverständlichkeit. Lesen Sie, immerzu lesen, das Verständnis kommt von selbst, riet er seinem Biografen Israel Chalfen. Und tatsächlich wäre das wiederholte Lesen möglichst vieler Celan-Gedichte, die ihre Dunkelheiten wechselseitig erhellen, wohl ein probates Mittel. Die nähere Betrachtung des Materials kann jedenfalls dabei helfen, etwa im Nachlassgedicht Schnellfeuer Perihel, Schneepart aus dem Band Schneepart. Schnellfeuer Perihel, reitet ein Staubkorn zu, ihr müsst mit, mahnt das Flugblatt. Du, akosmische, als ich, eines Knödels Trabanten, klug auf den Geisterpavlatschen. Das Rätsel beginnt mit dem Titel: Was ist ein Schnellfeuer-Perihel? Der astronomische Begriff Perihel bezeichnet den Punkt der Umlaufbahn eines Planeten, der der Sonne am nächsten ist. Aber das Schnellfeuer? Alles Weitere deutet auf einen Flug durch die Lüfte, durchs Universum. Angesprochen wird ein weibliches Du, Es möge sein Staubkorn zureiten. Ein Flugblatt mit dem Doppelsinn eines im Wind fliegenden Blattes ermahnt ich und du mitzukommen. Sie ist eine akosmische, also erdverbundene. Und was bedeutet das Als in der eingeklammerten Verszeile? Soll das Du als Ich reisen, also in Gestalt des Ich, oder Als mit der Bedeutung Wie, Du wie Ich? Darauf könnte der Plural eines Knödels Trabanten hindeuten. Klug wären sie demnach beide, die auf den Geisterpavlatschen landen. Was sich allenfalls ergibt, ist das Bild diverser Flugkörper unterschiedlicher Größe. Ein fliegendes Blatt, ein Staubkorn, auf dem ein Mensch durch die Luft reitet, als Trabant eines schon wesentlich größeren Knödels. Geraten Sie auf Ihrer Bahn nahe ans Schnellfeuer oder hängt Ihre Bahn vom Schnellfeuer ab? Auch wenn wir bei Zählern immer die Toten als die Schatten der Ermordeten mitbedenken, was haben die Geister auf den Pavlatschen verloren? Und was hat die aus dem tschechischen Pavlatsch, Balkon, Galerie, hervorgegangene Pavlatsche, der offene, im Innenhof umlaufende Gang mitteleuropäischer Mietshäuser, in einem astronomischen Kontext verloren? Die Geisterpavlatschen und der Knödel sind als handfeste böhmisch kakanische Reminiszenzen jedenfalls nicht weniger akosmisch als die im Gedicht angeredete Frau. Und wo uns der Sinnzusammenhang fehlt, können wir diese Vokabeln doch als kulinarischen Wiener oder böhmischen Lokalkolorit in einem komischen Kontrast zum kosmischen wahrnehmen. Einem Kontrast, der schon im Kompositum Geisterpavlatschen steckt und sich ins Gefährliche gewendet im Titel spiegelt. Sein gespanntes Verhältnis zum eindeutig festgelegten Sinn hat Celan bereits in einem frühen Gedicht artikuliert. In Sprich auch du heißt es, sprich auch du, sprich als Letzter, sag deinen Spruch, sprich, doch scheide das Nein nicht vom Ja. Gib deinem Spruch auch den Sinn, gib ihm den Schatten, gib ihm Schatten genug, gib ihm so viel, als du um dich verteilt weißt zwischen Mitternacht und Mittag und Mitternacht. Doch scheide das Nein nicht vom Ja. Die Selbstermahnung des lyrischen Ich und wohl auch des Lyrikers kehrt nicht nur die biblische Forderung nach Eindeutigkeit und entschiedener Haltung um, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Übel, heißt es ja in der Bibel, eine Forderung, die mit literarischem Sprechen grundsätzlich nicht vereinbar ist. Celans Gebot setzt darüber hinaus den geforderten Sinn des Spruchs mit dessen Schatten gleich. Ein Bekenntnis nicht allein zur Dialektik, sondern zur Negativität als notwendige Bedingung für die positive Aussage. Ein Bekenntnis zur Leerstelle, zur Verdunkelung des Sinns. Sinnlichkeit. Sinnlichkeit im Gedicht vermittelt sich durch die Darstellung von Schmerz wie von Sinnenfreuden aller Art, nicht zuletzt den erotischen. Immer aber geht es in der Poesie um den Eros des Schreibens selbst. Bisweilen geht es auch explizit um beides, wie in diesem Gedicht von Yannis Ritsos aus dem Griechischen von Armin Kerker übersetzt. Erotika. Das Gedicht. Gott, ja, das Gedicht, sagte er. Ein ununterbrochener Koitus, ohne Satzzeichen, ohne Punkt. Geruch nach Erde, Dunk und Zitronenblüte, nach Sperma, Hacke und Schaufel, auf Marmor, doppelte Arbeit. Sag nichts, die Liebe ist eine. Indem der Text das Gedicht als ununterbrochenen Liebesakt beschreibt, zwischen dem Dichter und der Sprache, dem Dichter und dem Leser, beschreibt er zugleich den Liebesakt selbst. Die bildliche Vergleichsebene rückt in den Vordergrund. Sie drängt sich auf, weil sie physisch nachvollziehbar wird, über den Geruchssinn. Zitronenblüte und Erde mögen als Duftnoten in der klassischen Liebeslyrik ihren Platz haben. Dunk erscheint schon eher extravagant. Sperma ist hier olfaktorisch zweifellos überdeutlich. Was Rizzos Kunst ausmacht, ist in diesem poetologischen Programm in Nuze enthalten. Die sinnliche Wahrnehmung von Erde, Schönheit und Liebe, das Dichten als Handwerk, als schöne Anstrengung. Die marmorne Tiefenschicht des antiken Erbes und vor allem der alles durchdringende Eros des Lebens und Schreibens. Janis Rizzos, 1909 geboren und 1990 gestorben, der große Erneuerer der neugriechischen Poesie, hat die hochfliegende neoklassizistische Lyrik seiner Landsleute buchstäblich geerdet. Der Sinn des Einfachen, so ein Gedichttitel aus dem Griechischen von Armin Kerker wiederum, liegt für Rizzos im Konkreten, im Handgreiflichen. Ich verberge mich hinter einfachen Dingen, damit ihr mich findet. Wenn ihr mich nicht findet, werdet ihr die Dinge finden. Ihr werdet das berühren, was meine Hand berührte. Der Abdruck unserer Hände wird sich vermengen. Die imaginierte Berührung mit seinen Lesern war für Rizzos auch ein politisches Statement. Schon 1936 in der Metaxas-Diktatur wurde sein Epitaphios für einen getöteten Demonstranten, später von Theodorakis vertont, verbrannt und verboten. Jahre seines Lebens verbrachte er als gefährlicher Kommunist, wie es hieß, auf verschiedenen KZ-Inseln der Ägäis, zuletzt unter der Herrschaft der Obristen. Seine Gedichte aber, jedenfalls jene, die er als sein Werk gelten ließ, sind niemals bloße Parteilyrik. Getreu den antiken Vorbildern sieht der Dichter, zitiere, immer das Himmlische Seite an Seite mit dem Alltäglichen. Untrennbar sind für ihn Mythos und Wirklichkeit, Poesie und Propaganda, die Dinge und die letzten Dinge. Verwandt in seiner Auffassung von Dichtung und Politik, aber noch deutlicher auf eine diesseitige Mystik fixiert, zeigt sich der 12 Jahre ältere Theodor Cramer, geboren 1897, gestorben 1958. Jude, Heimatdichter und Sozialdemokrat aus Niederösterreich. Sein detailversessener Realismus machte um 1930, als die Rilke-Epigonen Konjunktur hatten, Furore. Seine eigentümliche Version der neuen Sachlichkeit lebt von der direkten Mitteilung, nicht vom Metapherngestöber, wie Celan das genannt hat. Cramers Gedichte kommen ohne Rätsel aus, sind jedoch nicht ohne Geheimnis. Seine plebejischen Protagonisten bestehen im alltäglichen Existenzkampf auf die Freuden des Essens und Trinkens und Liebens als ein demokratisches Grundrecht. In Der Schank am Strom aus dem Jahr 1947 beschreibt Cramer so etwas wie ein irdisches Paradies nach seinem Geschmack. Das Glück geht uns allen durchs Herz wie ein Stich. Gut sitzt es zur Nacht sich im Stromland vorm Schank. Das Gras steht voll Tau und das Wasser ist blank. Es mundet zum Karpfen der süffige Wein. Der Arm um die Liebste, die Hände im Sack, der süße Geschmack und der bittere Geschmack. Sie dünken schier eins und zum Singen gemacht. So sacht rauscht das Schilf und so warm ist die Nacht. so leuchten der Mond und die Sterne. Wie nichts als der Überschwank waltet zur Stund, zu laut uns das Herz und zu voll uns der Mund, so laichen die Fische, wann nimmer wir sind. So reifen die Trauben, so weht noch der Wind, so leuchten der Mond und die Sterne. Der Überschwank ist das Schlüsselwort dieser Lyrik, das Lebensgefühl des gesteigerten, des übersteigerten Sinnlichen. Er erscheint als das zweite Movens dieses Schreibens neben der Melancholie. In Wahrheit, so führt uns das Gedicht vor, ist es ein Antrieb, der erfüllte Augenblick, in dem alles Süße und Bittere enthalten ist, kippt in eine nihilistische Vision von Ewigkeit. In den einfachen Liedstrophen mit Refrain entfaltet der schütternde Rhythmus die bezwingende Eintönigkeit des Blues. In vielen Gedichten Kramers zeigt sich der Überschwank vor allem als die exzessive Kehrseite der Melancholie, als Lust am Überschuss, am zu viel, beim Essen, beim Trinken, beim Sex und beim Gehen. Exzess im wörtlichen Sinn. Das programmatische übers Ziel schießen in seiner physiognomischen Entsprechung als zu vag, wie ein Gedichttitel lautet. Wenn die Bäume schon in Blöcken stehen, übers Ziel verschwitzt hinauszugehen, weil vor Müdigkeit ein Übermut schier den Schritt beschwingt, wie ist das gut? Die Grenze zur Sucht ist da fließend. Du gehst, wie einer säuft, lässt die Wandergefährtin das Ich einmal wissen. Die Reise, der Fußmarsch, gibt auch ein Bild des Sterbens. Manch einer kommt so bei Kramer ans ultimative Ende. Die meisten jedoch verleiben sich gehend die Welt in Form von Landschaft ein, um ihren Hunger nach Lebendigkeit zu stillen und die schwarzen Gedanken zu verscheuchen. Der romantische Wanderer wird auf den endlosen Feldwegen des Kramerschen Weinlands zum Getriebenen. Die Ekstase ergreift aber auch den Stadtbewohner. Der Duft der Akazienblüte funktioniert quasi als Trigger. Heut Nacht gehen die Akazien auf. Es schmerzt am Fenster dazustehen. Es schmerzt der Dunst, der scharf befällt die Trunkenen. Schmerzt ihr Rausch, das Geld. Es schmerzt zu ruhen, es schmerzt zu gehen. Die Stoppeln schmerzen im Gesicht. Süß kommt es aus den Wipfeln her. Der Gurt ist eng, der Sack ist leer. Das Hemd ist nass, du hältst mich nicht. Heut Nacht gehen die Akazien auf. Auch das ist ein Rasen, ein Furor, aber anders als bei Mayröcker ganz auf die Körpersensation beschränkt. In den 5 Strophen des Gedichts wird das Sehen und das Hören angesprochen, die Empfindung von Hitze und Durst, das Riechen und vor allem mit insistierender Nachdrücklichkeit der Schmerz. Gleich 6-mal in den Strophen 4 und 5. Im Schmerz manifestiert sich die unspezifische Hochspannung, die nicht erklärt, nur vorgeführt wird. Es spricht ein Ich, das nirgends Ich sagt, vielmehr als beispielhaft auftritt. Kramer beschreibt Gefühle kaum je abstrakt. Er rekurriert stets auf den Körper. Doch selten zeigt er die schmerzhafte Seite des Überschwangs so drastisch wie hier als ein Diktat des Leibes. Eine starke physische Präsenz des lyrischen Ich kennzeichnet auch das Werk Christine Lavanz. 1915 geboren, 1973 gestorben. Allerdings in Verbindung mit einer opulenten, bald unmittelbar einleuchtenden, bald enigmatischen Bildwelt. Man hat sie lange Zeit als Dichterin des Schmerzes und der Selbstgeißelung gelesen, die trotz ketzerischen Aufbegehrens letztlich um die Versöhnung mit ihrem Gott gerungen hat. Den im katholischen Otto Müller Verlag in Salzburg publizierten Gedichten war das allgegenwärtige Brodeln der Triebkräfte ebenso anzumerken wie der Wille zur Bändigung aller fünf Sinne. Du weißt nicht, wie das mühsam ist, mit allen Sinnen Ja zu sagen. Man muss sie manchmal niederschlagen wie tolle Hunde und mit List in einer Schlinge fangen. Nicht nur hier bleibt offen, welches Du das Ich hier anredet. Gott, einen Mann, mit dem Erscheinen des Nachlassbandes der Werkausgabe im Jahr 2017, mit seinen unerhört konkreten, leidenschaftlichen Liebesgedichten, hat sich auch der Blick auf die veröffentlichten Gedichte gewandelt. Lavans mehrjährige Beziehung zu dem verheirateten Maler Werner Berg Anfang der 50er Jahre verlieh vielen ihrer bekannten Texte einen bis dahin ungeahnten erotischen Doppelsinn. Sie zeigte sich als Erweckungserlebnis und Motor, nicht zuletzt für ihre lyrische Produktion. Jene Gedichte, in denen der sinnliche Aspekt der Liebe explizit zur Sprache kommt, konnte die ebenfalls verheiratete Dichterin nicht publizieren. In ihnen errichtet sie nichts Geringeres als eine neue Religion des Eros. Mit der sanften Hostie des Monds bin ich Sünderin nicht abzuspeisen. Nimmer loszusprechen von der Mittagsglut, dieser Formel zwischen Gott und Tier. Ungereinigt steige ich aus der Flut, die des Schlafes Gnade mir bereitet. Sakramente, oh, ich kenn nur eins, wach zu werden unter deinem Leib. Das ist Losspruch, Speisung und das Meer frömmster Gnade, Heil für Leib und Seele. Oh, ich spüre, was Erlösung ist, wenn dein Blut in meinem sich erlöst. Gewiss, diese Liebeslyrik ist religiös, wie Michael Mahr meint, weil das Hadern mit Gott den Glauben an ihn voraussetzt. Aber vom kanonisierten Bild der fromm zerquälten Dichterin aus betrachtet, ist eher umgekehrt die Erkenntnis frappierend, dass Lavant ihr bewährtes Vokabular religiöser Inbrunst ohne jede Scham in die Sphäre erotischen Begehrens transponiert. Wenn das Ich sich nicht mehr mit der sanften Hostie des Monds abspeisen lässt, steckt darin auch eine ironische Anspielung auf den Mond als eine der Basisingredienzen der Lavantschen Poesie. Die Mittagsglut ist die Stunde des Pan, Gott der Hirten und zugleich halb Ziegenbock, der Formel zwischen Gott und Tier, Begleiter des orgiastischen Dionysos, heißer Verehrer der Mondgöttin Selene, berüchtigt für seinen sexuellen Appetit und Auslöser der Panik flüchtender Herden. Vielleicht ist ja er das ungenannte Du des vorhin zitierten Gedichts, in dem die Sinne des Ich sich schlangenartig davonstehlen. Wenn sich ein Lied, wie es heißt, von selbst aus deiner Flöte zieht und umgeht hier auf Erden. Ursprünglich war es der Wind, der die Panflöte erfand. Auf die heidnische Götterwelt als Konkurrenz zur Dreifaltigkeit verweist auch die zweite Strophe, in der das Ich ungereinigt aus der Flut des Schlafes steigt wie Aphrodite, die Schaumgeborene aus dem Meer, mit dem sich Glied und Samen des Uranus vermischten. Der Geschlechtsakt mit dem Geliebten findet so als entfremdetes Sakrament unter dem Schutz der Göttin der Liebe und Sinnenlust statt. Er wird in der dritten Strophe zur Speisung derjenigen, die sich nicht mehr abspeisen lässt, zum Losspruch, also zur Entschuldung einer, die nimmer loszusprechen von der Mittagsglut ist und zum Meer frömmster Gnade, in dem wiederum die Gnade des Schlafes sich spiegelt. Auf die Gnade des christlichen Gottes ist diese Liebende nicht mehr angewiesen, die das Heil für Leib und Seele in der sexuellen Vereinigung gefunden hat und zuletzt gar die wechselseitige Erlösung als Erlösung des Blutes feiert. Eine Sünderin nennt sie sich gleichsam nach alter Gewohnheit, doch den Stolz auf diese ihre Sünde verhehlt sie nicht. Frei von blasphemischer Trotzhaltung und religiösen Konnotationen sind Theodor Cramers Gedichte von der körperlichen Liebe, sowohl die aus männlicher als auch die aus weiblicher Sicht. In Lass uns schlafen sind die Bedenken anderer Art. Lass uns schlafen, lass uns schlafen, lass uns schlafen, liebes Kind. Alle Sterne sind im Hafen und es geht ein kühler Wind. Ernst im Fenster stehen die Maste, selbst der schwarze Draht, der sank, als ich abends dich umfasste, schweigt schon viele Stunden lang. Heiß in meinen hohlen Händen hat dein Fleisch sich abgepresst, dreimal zwischen deinen Lenden, Liebste, hat dein Schoß genässt, mehr vielleicht als uns erschöpfen könnt uns einmal unsere Nähe. Schlaf, umrahmt von deinen Zöpfen, die zum Spiel ich dir noch dreh. Kühle schwarze Tropfen schlichten draußen das erschlaffte Gras. Nur darauf aus, sich zu vernichten, ist der Liebe Übermaß. Heute Nacht sind wir gewesen, wo die Liebe sich verzehrt. Lass uns schlafen und genesen, ehe der Schein am Saum sich klärt. Im Rückblick, im Morgengrauen, erscheint dem Ich die nächtliche Verausgabung riskant. Skizziert wird hier ausdrücklich die Begegnung des Fleisches, ohne Zweifel die Erlösung des Blutes im lavanschen Sinn, aber der Liebende sorgt sich um den Fortbestand der Beziehung, droht der Exzess, das Übermaß, doch nicht nur sich selbst zu vernichten, sondern auch die Liebe. Die Sterne im Hafen sind kein metaphorischer Fingerzeig und eröffnen keine kosmische Dimension. Sie signalisieren bloß das Ende der Nacht. Das männliche Ich beschreibt das, was im Gerichtssaaljargon sexuelle Handlungen heißt, vornehmlich als Reaktion des weiblichen Körpers. Und es tut das mit einer gewissen Sachlichkeit. Im kreuzbraven Gleichmaß der kreuzgereimten achtzeiligen Liedstrophen geht die durch die vierfach behauchte Alliteration heiß hohlen Hände hat nachgebildete Kurzatmigkeit des heftigen Verkehrs beinahe unter. Was könnte das sein, was die übergroße Nähe den beiden zufügt und was über die Erschöpfung hinausgeht? Sättigung? Langeweile, Überdruss. Cramer lässt es offen, er spricht nur eine Warnung aus und empfiehlt vorbeugend Kühlung, Schlichtung, Genesung im Schlaf. Quasi im Handumdrehen wird das Erotikon zur Lektion der Lebenskunst. Einen Appell im Zeichen des Eros formuliert auch eines der berühmtesten Gedichte Paul Celans, dessen Titel dringend der Rehabilitierung bedarf. Corona, entstanden 1948, als Celan und Bachmann in Wien ein Paar waren. Sein Pathos gilt, wie Cramers nüchterne Empfehlung, der Dauer. Diese wird aber in der Ewigkeit eines Augenblicks, im unaufhörlichen Präsens festgemacht. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit, heißt es im Gedicht. Der Schlaf erscheint auch hier vor allem als Zustand der Erfüllung, Ruhe und Unschuld, als Bekenntnis zum Bund der Liebe, als eine Art Outing. Es ist Zeit, dass man weiß. Berührt Celans Gedicht sich mit der Bildsphäre von Lavans, mit der sanften Hostie des Monds. Corona, der Kranz, die Krone, lässt sich einmal mehr astronomisch verstehen. Das Sternbild der Korona, die Corona Borealis, geht nach der griechischen Mythologie auf die juwelenbesetzte Krone der kretischen Königstochter Ariadne zurück, die sich mit Dionysos vermählte. Der Gott des Rausches und der Unvernunft warf die Krone in den Himmel und machte Ariadne unsterblich. Die dritte Strophe von Corona beschwört die gegenseitige Wahrnehmung aus nächster Nähe und die physische Vereinigung der Liebenden. Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten. Wir sehen uns an, wir sagen uns Dunkles. Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis. Wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Auch der Liebesdiskurs auf Augenhöhe mit dem Geschlecht der Geliebten bevorzugt die Rede in Andeutungen. Das Paradoxon der erotischen Verbindung entspricht der Unvereinbarkeit von Mohn als Chiffre für dionysische Liebesglut, Rausch und Vergessen, auch der jüngsten Geschichte, und apollinischer Vernunft und Besinnung. Der anaphorische Gebrauch des Wir besiegelt eine neue Wahrheit. Wir schlafen wie Wein in den Muscheln. Der Schlaf bewahrt die elementare Verbindung, Vermischung beider. Die Flut, die des Schlafes Gnade mir bereitet, wird von Lavant besungen. Rot sind hier der Mohn, der Wein und das Blut. Der Wein nimmt das Blut vorweg, die Muschel, nicht zuletzt Symbol für die Vulva, empfängt ihn. In der Muschel hört man vermeintlich auch das Meer rauschen. Zuletzt schlafen das Ich und das Du wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Auch dies, ob man beim Blutstrahl DNS-Verbrechen mitbedenkt oder nicht, eine anschauliche Vermählung der Elemente, die sich bei Lavant zwischen dem Mond und dem Meer frömmster Gnade nicht ereignet. Trotz mancher Wahrheit entzieht sich der Sinn der in Corona zelebrierten Sinnlichkeit nicht. Zum Kontrast sei hier noch ein Gedicht ohne Titel aus Celans Nachlass, aus dem Band Zeitgehöft, dagegen gesetzt. Es kommt auch ein Sinn, die engere Schneise daher. Den erbricht das tödlichste unserer stehenden Male. Die Verse bieten sich an für eine wortwörtliche Sinnsuche. Bisweilen ist offenbar auch die Verengung der Deutungsvielfalt zulässig, also die Frage nach dem engeren Sinn. Doch wie passt dazu das tödlichste unserer stehenden Male? Man könnte ein Denkmal assoziieren, eine Stele, vielleicht gar ein Kreuz, das den Sinn knackt, die Symbolik ins Auge springen lässt. Aber alles sieht anders aus, wenn man weiß, dass das Gedicht aus der Zeit stammt, die Celan wenige Monate vor seinem Tod mit Ilana Schmueli in Jerusalem verbracht hat. Ein Liebesgedicht also? Jean Polac erwägt immerhin die Möglichkeit, dass man diese Verse im erotischen Kontext ernsthaft, scherzhaft lesen könnte. Das hieße, Celan Witz zuzutrauen und den Sinn oder Doppelsinn wieder zur Sinnlichkeit zurückzuführen, das aufrechtstehende Mal als Inbild der Vertikalen zu nehmen und das französische Mal für das Männliche, das dem Sinn in der engeren Schneise oder Scheide zu Leibe rückt. Übersinnliches. Gegen eine Interpretation, die den Sinn des Gedichts hinter den Worten sucht, hat sich schon Hugo von Hofmannsthal verwahrt. Niemals, so sagt er, setzt die Poesie eine Sache für eine andere, denn es ist gerade die Poesie, welche fieberhaft bestrebt ist, die Sache selbst zu setzen. Mit einer ganz anderen Energie als die stumpfe Alltagssprache. Mit einer ganz anderen Zauberkraft als die schwächliche Terminologie der Wissenschaft. Was Hofmannsthal sagt, bedeutet eine Rehabilitierung des magischen Denkens in der Poesie, auch und gerade in der modernen. Im Sinne von Maurice Blanchot, der das Bild als ein Derivat des Wortes betrachtet, das einmal nur Mythos und Sinn war und noch nicht Zeichen. Wir halten das Wort üblicherweise für den Schatten der Wirklichkeit, für ihr Abbild. Richtiger wäre die umgekehrte Behauptung. Die Wirklichkeit ist der Schatten des Wortes, so Blanchot. Oder, wie man bei Mayröcker lesen kann, ein Häufchen Blume, ein Häufchen Schuh, nämlich diese unverbrüchliche Treue zwischen Natur und Sprache. Ein solches Urvertrauen in die magische Nennkraft der Sprache durch das Medium des Bildes könnte Sinnsuchenden eine neue Gelassenheit bescheren. Das Übersinnliche, das mich am Werk der genannten Dichterinnen und Dichter reizt, ist nicht das grundsätzlich andere, ist nichts, das einfach nicht von dieser Welt wäre. Ihm geht vielmehr ein Sinnliches voraus, liegt ein Sinnliches zugrunde. In seinem Buch »Der übersinnliche Leib« hat Gerd Mattenklott davor gewarnt, Rausch und Nüchternheit säuberlich Tag und Nacht zuzuordnen, sie als reine Antagonismen zu denken. Beide speisen sich aus dem einen Verlangen nach, zitiere, »etwas, das nicht ich ist und also metaphysisch«. Der profane Körper, aus dem ein übersinnlicher Leib werden soll, ist zwischen die Emphasen der Ernüchterung und der Rauschbegeisterung gespannt wie eine hochgestimmte Saite. Im programmatischen Titelgedicht des Bandes »Vom schwarzen Wein« zollt Theodor Cramer den Polen Lust und Schmerz und der Melancholie als dem Mowens seines Schreibens Tribut. Für deinen Rausch hab nüchtern Dank. Nicht anders möchte ich sein, seitdem ich einmal mich betrank mit dir, du schwarzer Wein. Das, was Robert Musil den anderen Zustand genannt hat, vollzieht sich in Cramers sozialistischem Realismus als Mystik ohne Geheimnis. Vom sich eins fühlen. Manchmal am helllichten Tag kann es einem geschehen, dass nicht um einen die Dinge wie Dinge mehr stehen, dass man sich eins fühlt so je, dass der Herzschlag fast hält, eins für Sekunden gefallen aus der Zeit mit der Welt. Eins mit dem Feldweg, auf den aus der Haustür man tritt, eins mit dem Korn, mit den Raden, der Sense, dem Schnitt. Eins mit der Glut, die die knisternden Grannen verbrennt, eins mit dem Staub, der im Windstoß das Gleis entlang rennt. Böse und Gut gelten nichts dem Verzückten davor, ihm, der der Lärm ist zur nämlichen Zeit und das Ohr. Ohne die Grenze zwischen Subjekt und Objekt, Sinnesorgan und Wahrnehmungsgehalt gehen, wie bei Friederike Mayröckers euphorischem Auge, auch Beobachtungsposten und Sachlichkeit des Dichters verloren. So scheint auf der von Mattenklott vorgestellten, gespannten Seite zwischen den Emphasen der Nüchternheit und des Enthusiasmus auch ein Gedicht angestimmt, das Friederike Mayröcker wenige Tage vor dem Tod Ernst Jandls geschrieben hat. Dieses Entzücken, ich klebe an dieser Erde, an dieser hinschmelzenden Erde, an diesem Baldachin eines Junihimmels, dessen Bläue in Wellen gebauscht und mit tiefen Schwalben, ich meine trunken und zuweilen verborgen, von Anbeginn alle Schmerzen, aller Wahn schon Ewigkeiten vorher, seit Ewigkeiten erlitten. Die Lilis, Magnolienfelder, von oben, von irgendwoher, ich glaube aus verhülltem Gezweig, diese einzelne Stimme mich durchdringt. Mein unsichtbarer Liebster in dieser Baumkrone, ach, jubiliert. Diese Lust, diese Süße, ich klebe an dieser Flammenerpressung. Wollust der Augen, ach, ich klebe an diesem Leben, an diesem Lebendgedicht. Nicht nur das hingestammelte Entzücken, auch alle Schmerzen, aller Wahn sind in diesen Versen aufgehoben. Der Symbiose aus Leben und Dichten im Lebendgedicht, dessen Lebendgewicht beträchtlich ist, gehört das letzte Wort. Der Preis des Lebens unter dem vom im Volksmund Himmel genannten Baldachin, der von Leichnamsprozession abgeleiteten Baldachin des Junihimmels, knüpft an die säkularisierte Form der Hymne als Lob der Natur an, enthält aber doch den von der Gattung verlangten Verweis auf die höhere Macht. Da steht ganz unschuldig, ich glaube, da wird aus verhülltem Gezweig auf den biblischen Dornbusch als den Ort göttlicher Gegenwart angespielt. Von oben, von irgendwoher, kommt dann zwar nur die Stimme eines Singvogels, aber den nennt das Ich Liebster. Das Gedicht besingt eine belebte, eine beseelte Natur, obwohl von Schöpfung nicht die Rede ist. Es transformiert die heilige Begeisterung der klassischen Hymne in eine Naturerotik als Naturmystik. Christine Lavant hingegen kennt in Hilf meinem dumpfen Denken nach keinen Zweifel an der Präsenz und Autorität des Dornbusches und der göttlichen Stimme. Die Reaktion des Ich, das in Andeutungen einen erotischen Flächenbrand bilanziert, ist aber elegisch ernüchtert, ja resignativ. Ich weiß, dass ich vergangen bin und mich auch noch vergangen habe. Was ich dafür im Sand vergrabe, ist sicherlich mein letzter Sinn. Wer wird ihn einmal holen? Hilf meinem müden Scharren nach, ich weiß jetzt, dass der Dornbusch sprach, hier soll dein Hirn verkohlen. Allerdings gibt es in Mayröckers Lyrik auch deutlichere Epiphanien. Sie passieren diskret und blitzartig in profanem Gewimmel. Gott Vater oder das Auge Gottes. Plötzlich Weihrauch, Duft im Hausflur, heißt es. Dass Begeisterung Flügel verleiht, ist hier beinahe wörtlich zu nehmen. Dem tippenden Ich wird einmal die Fantasie einer Levitation und so weiter zugeschrieben. Und das Gedicht mit dem Titel Levitation beginnt: Wie auf Fittichen trägt es mich. Meine Fittiche saugen sich voll. Dieser Aufwind, Juni, verblassendes Kaolin, dann ist das Allerheiligste vorübergegangen. Auch in dieser von Leichnamsprozession mit Monstranz ist die entinnerlichte, die gewissermaßen objektiv gewordene Trauer nicht Hindernis, sondern Auslöser des aus heiligen Viten bekannten Phänomens, das für Augenblicke ein Schweben knapp über dem Boden erlaubt. Es trauert mich vollends, es hebt mich, es hieft mich empor. Die Levitation ist die praktische, wenngleich physikalisch nicht erklärbare Folge der Erhebung durch Erhabenheit. Mayröckers poetischer Vollzug setzt die Gravitation außer Kraft. Nicht anders geht es beim Atheisten und poetischen Materialisten Janis Ritsos zu. seinem Gedicht »Frühabends« aus dem Griechischen von Günter Dietz gebührt das letzte Wort, das eine Frage ist. Die Hühner pickten noch auf der Straße. Die alte Kapitänsfrau saß unter der Tür, den Enkel zwischen ihren Knien. Ein Junge, der einen Korb trug. Die Häuser im Durcheinander bei Sonnenuntergang mit ihren alten Truhen, eisernen Bettgestellen, Tischen und Bildern. Ein Grammophon plärrte in einem geschlossenen Zimmer. Betttücher, die in breiten Karos ihre Geschichten entfalteten. Kein Ton vom Meer. Eine große, unsichtbare Hand hob die Stühle zwei Handbreit über die Erde. Wie können die Menschen leben ohne die Dichtung? Dankeschön. Danke. Danke auch Frau Schülke für die technische Unterstützung und ich danke auch sehr Frau Dr. Jeschke für das Lektorat.